Deutschlandfunk, Kultur heute.
Überfüllt, aber friedlich ging es heute auf dem Alexanderplatz zu, meldete der Tagesspiegel aus Berlin. Dort, wo wie in vielen anderen deutschen Städten gegen Rassismus und Gewalt gegen Schwarze demonstriert wurde. Menschen kamen in Berlin zu diesem Thema aber nicht nur ganz analog zusammen, sondern auch digital beim Latitude Festival vom Goethe-Institut, das sich mit den Ursachen von Gewaltexzessen wie aus den USA, aber auch dem ganz gewöhnlichen Alltagsrassismus überall beschäftigt. Im Mittelpunkt die Frage, wie koloniale Strukturen bis in unsere Gegenwart hinein wirken und wie sie überwunden werden können. Welche Antworten das Festival gefunden hat, erfahren Sie gleich in Kultur heute. Außerdem gehen wir wieder einmal ganz analog in eine Ausstellung, eine Retrospektive des arabischen Konzeptkünstlers Hassan Sharifin. Und wir lassen uns erklären, ob und wann man Sammlern ein eigenes Museum bauen sollte. Am Mikrofon ist Mascha Drost. Herzlich willkommen. Dekolonisiert euch. Das Thema unserer diesjährigen Denkfabrik hier von Deutschlandradio haben Sie, unser Publikum, bestimmt. Und wie virulent der ganze Themenkomplex Kolonisation und die Folgen davon sind, das zeigen nicht nur die aktuellen Bilder aus den USA. Das ist auch der Besuch im Naturkundemuseum mit Dinosaurierfunden aus Afrika. Das ist der Besuch im Kunstmuseum, wo man geraubte Objekte anschaut oder ganz alltägliches Straßennamen oder wenn in einer vollen Bahn nur der oder die Schwarze kontrolliert wird. Ohne die Erfindung von Rassen und dem daraus folgenden Rassismus keine Kolonisierung. Und um die Nachwirkungen des Kolonialismus ging es beim Internationalen Latitude Festival des Goethe-Instituts. Ziel, eine Vielfalt von Stimmen dokumentieren, die den Standpunkt des globalen Südens formulieren. Globaler Süden, um von Begriffen wie Entwicklungsländer wegzukommen. Es ging um Fragen von Handelsbeziehungen, um Umgang mit Kulturgut oder zur globalen Digitalisierung. Und inmitten dieses Netztrubels, das Festival fand digital statt, hat Jochen Stöckmann versucht herauszuhören, wer oder was im Mittelpunkt der kritischen und auch anklagenden Debatten steht.
Im Fokus dieses Festivals steht kein Star, sondern das System. Ob Bodenschätze oder Kulturgut, so die These, der globale Norden beutet systematisch den Süden aus durch ungleiche Handelsverträge, flankiert von Militär und Polizei, mit einem Technobrutalismus, der allumfassend, unentrinnbar, nicht einmal vor dem Internet Halt macht.
Dass es zu energischen Formulierungen kommt, finde ich auch vollkommen okay. Dass es da einen Widerspruch gibt zwischen dem Image, sagen wir mal, des Internets als einem Hort der Freiheit und dass Ungleichheiten, die wir im analogen Raum sehen und die uns schmerzen, dass die im Internet repliziert werden.
Wolf Iro hat das Latitude Festival für das Goethe-Institut organisiert und dabei kam es ihm auf möglichst viele, auf ganz verschiedene Stimmen an. In der dichten Abfolge von Podcasts und Streaming-Diskussionen dominiert allerdings ein schriller Grundton. Die westliche Moderne und mit ihr die Aufklärung waren und sind Instrumente, womöglich gar Ursache der Unterdrückung des Kolonialismus.
Dass es eine andere Perspektive auf die Aufklärung gibt, das finde ich erstmal eine interessante Sache. Ja, und wie sich Aufklärung und Kolonialität überhaupt verbinden lassen, wie das unter einen Hut zu bringen ist, über die Antworten auf solche Fragen nachzudenken, dann ist ein Ziel des Festivals schon erreicht.
Im Radio bei Reboot FM werden dann doch Zwischentöne hörbar. Malcolm Ferdinand beschreibt sehr differenziert einen doppelten Bruch der Moderne mit der ökologischen Bewegung und antikolonialen Unabhängigkeitskämpfen. Für die Initiativen zur Dekolonisierung konstatiert die Historikerin Manuela Bauche,
ganz stark beeinflusst von der postkolonialen Theorie, die ja sehr eng an der politischen Praxis dran ist, dass die Geschichtsforschung sich verstärkt mit der Geschichte des deutschen Kolonialismus auseinandersetzt, ist ein Ergebnis von Bestrebungen, die auch auf der Straße und in einem Aktivismus stattfinden, aber die auch in die Wissenschaft getragen werden.
Diese Verbindung von zivilgesellschaftlichem Engagement und wissenschaftlicher Forschung ergänzt das Goethe-Institut durch Kunst und kulturelle Beiträge. Denn das Ziel, nicht nur dieses Festivals, ist neben Umdenken der Machtverhältnisse die antirassistische Welt. Möglicherweise wäre Deutschland auf einem guten Weg dorthin, aber Wolf Iroh warnt.
Dass man über der Empörung über die Zustände in Amerika recht leichtfertig vergisst und dass Zustände auch in Deutschland weit davon entfernt sind, Gleichheit für alle zu schaffen. Alltagsrassismen, das ist eine Realität. Wenn man zur Mehrheitsgesellschaft gehört, ist es nicht leicht, sich diese Art von Diskriminierung vorzustellen.
Privilegierte Weiße, so der wiederkehrende Refrain, können Erlebnisse, die bis hin zur Traumatisierung gehen, nur schwer nachvollziehen. Allein der gute Wille hilft nicht weiter. In den USA mögen sich noch so viele Weiße in Umfragen gegen Polizeigewalt aussprechen. Das Problem liegt tiefer. Manuela Bauche.
Rassismus ist ein strukturelles Problem und meines Erachtens bringt es auch nichts, irgendwie durchzählen zu wollen, wie viele weiße Personen sagen, sie sind gegen Polizeigewalt.
Also, Action speaks louder than words. Zum Handeln rufen Künstler, Filmemacher und Graffiti-Maler auf, versprechen mit Kolonastiksübung eine gymnastische Entkolonisierung oder dekolonisieren als Foodbloggerin die Küche.
Das sind einfach verschiedene Spielarten und wir wollten da so ein bisschen die ganze Bandbreite aufhalten. Auch um eine Abwechslung zu schaffen, seien wir realistisch. Man kann nicht 8 Stunden am Tag über Zoom einer Diskussion folgen.
Denn Latitude, der trennende Breitengrad, bedeutet ebenfalls Spielraum, nicht nur für Gedanken. Anglizismen haben ihre guten Seiten hin und wieder.
Jochen Stöckmann über das Latitude Festival, veranstaltet vom Goethe-Institut. Als Künstler nicht ernst genommen zu werden, ist in den meisten Fällen eher hinderlich für eine Karriere. Unter Umständen kann es aber auch Kunst erst ermöglichen. Wenn man zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt und von Zensur und Sittenwächtern ignoriert wird. Von etwas, das sich Konzeptkunst nennt, kann keine Gefahr ausgehen, so meinte man. Und so konnte Hassan Sharif quasi unter dem Radar zu einem der bekanntesten Künstler des Nahen Ostens heranwachsen. 2009 wurde er schließlich im Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate auf der Kunstbiennale in Venedig doch noch geehrt. Seit Sharifs Tod 2016 haben weltweit zahlreiche Museen mit Ausstellungen an seine durchaus bahnbrechende Vermittlung zwischen arabischer und westlicher Gegenwartskultur erinnert. Nur in Deutschland fand sich lange kein Ort dafür. Doch jetzt stellen die Kunstwerke e.V. in Berlin Sharif mit seiner ersten großen Retrospektive in Deutschland vor. I'm the single work artist, heißt sie, nach einem Zitat von Sharif. Und diesen Einzelkünstler stellt uns jetzt Carsten Probst vor.
Keine Frage, Hassan Sharif war als Zeichner hochbegabt. Mit 22 startete er eine Karriere als Cartoonist für arabische Zeitungen und Magazine, also gerade in jener Zeit, als am Golf der große Ölboom begann. Seine Pointen sind für Nicht-Araber zwar nur schwer einzuordnen, aber es wird schon deutlich, dass Sharif den extremen Wandel der arabischen Gesellschaft überaus ironisch betrachtete. Ein Jahrzehnt später aber sehen seine künstlerischen Arbeiten schon ganz anders aus. In den großen Saal der Kunstwerke Berlin ergießt sich eine Welle aus silbernen Brotdosen, so wie sie die Angestellten und Arbeiter in Dubai täglich ins Büro mitnehmen. In der Mitte des Saales erhebt sich ein Bergkegel aus lauter bunten Flipflops, also der allgegenwärtigen Fußbekleidung in den Wüstenstaaten Made in China. Über eine ganze Wand erstrecken sich knallbunte Dekoteile aus arabischen Kinderzimmern und in den oberen Galerien zwischen fotografischen Dokumentationen seiner Performances und Aktionen steht plötzlich ein rot-weißes Ölfass aus Pappmaché. Sharif hatte es an verschiedenen Stellen in den Straßen von Sharjah aufgestellt, ohne dass es dort jemandem aufgefallen wäre, denn das Öl war eben längst allgegenwärtig im Alltag der Emirate geworden. Weaving nannte Sharif sein Vorgehen, Zusammenweben von Alltagsdingen zu einem Gebilde von eigener Ordnung. Eine ironische Anspielung auf die arabischen Traditionen des Teppichwebens, mit der er das Ready-Made Marcel Duchamps zugleich als Illustrationen von Bedeutungslosigkeit neu interpretierte. Freimütig bekennt Sharif in einem Videofilm, der die Berliner Retrospektive begleitet, dass er zu Beginn von europäischer Kunst überhaupt keine Ahnung hatte. Eine Übersetzung von Leo Tolstois Essays »Was ist Kunst?« habe ihn dann aber angetrieben, aus dem beständigen Nachforschen zur Frage, was Kunst denn eben eigentlich ist, selbst eine Kunstform zu machen. Er schrieb sich an der unabhängigen Kunstschule Byam Shaw in London ein. Die letzten Ausläufer der Konzeptkunst, die er dort mitbekam, haben deutliche Spuren in seinem Werk hinterlassen. Aber auch das Werk des britischen Konstruktivisten Kenneth Mitchell und dessen Theorie von Chance and Order, Zufall und Ordnung. Für Sherif wie geschaffen, um sie auf die sozialen Umbrüche in der arabischen Welt anzuwenden. Er stöberte im Müll der chaotisch wachsenden Wohlstandsgesellschaft der Emirate, sammelte den neumodischen Plastiknippes auf den Märkten von Sharjah, vollführte und filmte scheinbar sinnfreie Performances mitten in der Wüste oder nahm auf einer Reise unzusammenhängende Zitate aus Tageszeitungen auf. Was er fand, fügte er ein in ein von ihm selbst ersonnenes Semi-System, mit dem er das Zufällige in der Ordnung der Dinge und die Ordnung in seinen Zufallsfunden erkunden wollte. Publikum fand er als Künstler keines. Er war als Pionier eines arabischen Konzeptualismus buchstäblich allein auf weiter Flur. Im Westen kannte ihn niemand, in Sharjah oder Dubai gab es keine entsprechende kulturelle Vorbildung, um ihn einzuordnen. Also half er sich selbst. Und darin bestand vermutlich am Ende sogar seine größte Tat, indem er zahllose Artikel in arabischen Magazinen über die westliche Moderne und Gegenwartskunst schrieb, begründete er seinen eigenen Kontext. »Ich machte nicht nur Kunst, sondern ich machte mein Publikum gleich mit«, sagte er in einem Interview. Unter den Bedingungen der politischen und religiösen Zensur vermittelte er in eigenen Kunstinstitutionen dem künstlerischen Nachwuchs die Grundlagen für das KünstlerInnenleben in London und New York. »Ich bin der Einzelwerkkünstler«, so lautet der Titel seiner Berliner Retrospektive, und buchstäblich hat Sherif auf seine Weise ganz allein Kunstgeschichte geschrieben. Und welcher Künstler im Westen kann das schon von sich behaupten?
Hassan Sherif, I'm the Single Work Artist. Die Retrospektive ist im Verein Kunstwerke in Berlin zu sehen. Für Kunstkritiker wie Carsten Probst hat die Zeit des rein Digitalen langsam ein Ende. Museen und Galerien öffnen wieder. Aber bis es für Theater einen geregelten Spielablauf gibt, das kann dauern. Ausgerechnet die 30. Die Jubiläumsausgabe des Impulse-Festivals fällt in die Corona-Zeit, das alljährliche Bestentreffen der freien Szene NRW. Die meisten der ausgewählten Produktionen mussten ausfallen, aber einige konnten sich ins virtuell-digitale retten. Und das sind Stücke, die sich mehr oder weniger um das Vergessen und um das Gegenteil, das Archivieren drehen. Etwa mit Hilfe einer Kanon-Hotline.
Hallo, Sie haben die Kanon-Hotline erreicht. Wie schön. Mein Name ist Ilja, ich bin von Shishi Pop. Wir widmen ja den heutigen Abend der Erinnerung ans Theater, weil man da gerade nicht mehr hingehen kann. Sitzen Sie bequem?
Die charmante Hommage ans Impulse-Festival beginnt nicht digital, sondern von Ohr zu Ohr, am Telefon. Gemeinsam erschaffen wir Erinnerung im Erzählen. Ilja Papatheodorou vom Performance-Kollektiv Shishi Pop erzählt ein Bühnenereignis, das sie besonders beeindruckt hat. Und dann bin ich dran und grabe auch eine ganz alte Theatererinnerung aus. Die Umarbeitung von Shishi Pops Stück Kanon als Telefontheater funktioniert als Jubiläumsstück wunderbar. Irgendwie langsam, intim, erfrischend undigital und nostalgisch ist diese mündliche Archiverschaffung. Eine Erinnerungsanregung, die der Geschichte der Impulse würdig ist. Denn das Festival hat in 30 Jahren die Grenzen der Performancekunst ausgemessen und immer wieder überschritten.
Fern der Heimat ihr als Flüchtling, in der Fremde ich umher und die meisten meiner Lieben.
Vergessen kann aber auch eine Tugend sein. Darum dreht sich die virtuelle Arbeit von Oliver Zahn. In Lob des Vergessens Teil 2 muss sich der Zuschauer bei einer Zoom-Konferenz anmelden und sieht als Bühne den Desktop des Theatermachers. Wir hören ein altes Lied und sonst nichts. Stattdessen tippt eine unsichtbare Hand auf digitale Notizzettel. Es ist eine stumme Vortragsperformance. Einst sangen dieses Lied wehmütig deutsche Vertriebene aus Osteuropa. So tief hat es sich in ihr kollektives Gedächtnis gegraben, dass es heute selbst bei der Therapie von Demenzkranken eingesetzt wird, da es die Erinnerung triggert. Die Vertriebenen sahen sich als Opfer. Die echten Opfer des Zweiten Weltkrieges kamen in dieser Narration dagegen nicht vor, meint der Regisseur Oliver Zahn. Er ringt schreibend mit den Sätzen, zeigt uns seine Rechercheergebnisse auf dem Computerbildschirm. Anhand von Archiven, Binärdateien, YouTube-Videos wird klar, wie viel Mühe in das Bewahren des gesungenen Gedächtnisspeichers investiert wurde. Die mythische Hymne an den Heimatverlust in Ostpreußen war offenbar die Überschreibung eines Volkslieds aus Russland. Wurde das Liedgut des Feindes damit vielleicht bewusst enteignet? Fragt Oliver Zahn in seiner digitalen Essay-Performance. Es ist so spannend wie anstrengend, seine Gedanken am Bildschirm nachzulesen. Immer stärker münden sie in eine Reflexion über Erinnerung. Ist es nicht manchmal auch einfach besser, überlegt der Regisseur, die toxischen Denkweisen zu vergessen, die sich mit der heroischen Opfererzählung der Vertriebenen verbinden? Und wie hat sich das Erinnern durch das Internet verändert, das nichts mehr vergisst? Die heilende Bedeutung von Erinnerung zeigt dagegen die schöne Arbeit Stricken von Magda Korsinski.
Ja, ich bin eigentlich mit schon einer sehr rassistischen Familie groß geworden. Du bist ja nicht schwarz, du bist ja Mokka und du bist ja unsere Schokolade. Und dieser Druck, einfach sozusagen gleich zu sein wie weiße deutsche Kinder, den haben die schon massiv geschürt. Also diese Angst, dass ich nicht als normal gelten könnte.
6 afrodeutsche Frauen sprechen da in sehr radiophon podcastartigen 50 Minuten ziemlich persönlich über ihre weißen Großmütter. Gefilmt wurden sie vor Wänden mit fein bestickten Tischdecken und Taschentüchern. Nostalgische Souvenirs der Kindheit. Und ihre Erinnerungen erzählen eben auch viel über komplexe Generationenverhältnisse. Zwischen Großmüttern, die in NS-Schuld und Rassismus verstrickt waren, und 68er-Müttern, die ausbrachen. Und eben hocheloquenten, erfolgreichen afrodeutschen Töchtern, die dennoch selbst oft strukturellen Rassismus verspüren.
Lesson 1. How to be where you are. Here on Zoom.
Und wem das alles zu viel und zu verkopft ist, zumal noch nur auf einem winzigen Computerbildschirm, der kann ja immer noch die Ballettübungen mit dem zurzeit größten Shootingstar der Tanz- und Theaterszene Florentina Holzinger mitmachen. Zur 3-stündigen Eröffnungsshow der Impulse zeigte sie mit ihren nackten Tänzerinnen ein 15-Minuten-Homeworkout der besonderen Art und bringt ironisch damit auf den Punkt, wie wir uns alle gerade zwischen Drill, Selbstoptimierung und Selbstausbeutung bewegen, erstarrt vor den Bildschirmen voller Sehnsucht nach Bewegung und Begegnung.
Telefontheater und Ballett-Workout für zu Hause. Produktionen des Impulse-Festivals. Dorothea Markus hat sie gesehen.
Endlich mal erklärt.
Heute mit der Frage, soll man Sammlern Museen bauen? Oft genug lautet die Antwort ja. Und so gibt es mittlerweile überall Sammlermuseen, die vor allem mit dem Ziel hochgezogen wurden, den Besitz eines einzigen Sammlers zu zeigen. Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden, die Kunsthalle Weishaupt in Ulm, das Museum Brandhorst in München. Zum Teil erfüllen sie wichtige Aufgaben und gehören auch mit ihren Wechselausstellungen zum Kunstkalender quasi dazu. Aber nicht immer. Und dann hat der Staat einen teuren Bau und eine mittelmäßige Sammlung an der Backe. Was meint also unser Kunstkritiker Christian Gampert dazu? Soll man Sammlern Museen bauen?
Ja, das ist so eine Frage, auf die man immer mit einem glasklaren Jein antworten muss. Es ist klar, der Staat muss die Bedingungen ausloten, zu denen ein Sammler bereit ist, seine Sammlung herzugeben, auszustellen und ob es sich lohnt, dafür ein eigenes Museum zu bauen. Oft ist es ja so, dass man Teile der Sammlung eigentlich ganz gut gebrauchen könnte, um staatliche Museen ein Themenfeld zu komplettieren. Aber eine ganze Sammlung mit einem Museum zu versehen für einen Sammler, das ist eine Entscheidung, die man sich gut überlegen sollte.
Wenn wir jetzt über die Sammler sprechen, das ist ja nun ein ganz spezieller Menschenschlag. Warum brauchen sie ein eigenes Museum? Warum reicht nicht die Galerie zu Hause?
Naja gut, Sammler sind eigene Menschen, die sich Distinktionsgewinn erhoffen von ihrer Sammlung, das auch als Geldanlage oft sehen, aber meistens auch wirkliche Kunstfreunde sind, das muss man schon sagen, und Künstler auch fördern. Aber sie haben ein großes Ego und nicht jede Sammlung ist es wert, mit einem eigenen Haus gesegnet zu werden. Oft gibt es ja gute Kompromisslösungen und da muss man genau austarieren, was für Bedingungen stellt denn der Sammler und auf was kann man sich einlassen? Das gelungenste Beispiel, das mir einfällt, ist das Museum Ludwig in Köln, wo man einfach gesehen hat, da wollte ein Sammlerpaar was geben, was stiften für die Allgemeinheit. Und die haben dann in den 1980er Jahren ihr eigenes Museum bekommen, das dann sogar nochmal erweitert, weil sie zu den sowieso schon als Dauerleihgaben und als Schenkung vorhandenen Werken dann nochmal Picasso geschenkt haben und da wirklich was hinterlassen haben. Die etwas negativeren oder auch kompromisslerischeren Beispiele sind weiter südlich anzusiedeln. Wenn ich etwa an das Museum Frieda Burda denke, dann denke ich, das ist ein Kompromiss, mit dem alle ganz gut fahren, mit dem man leben kann. Frieda Burda hat das Museum selber gebaut, selber finanziert, finanziert auch den Betrieb, macht schöne Ausstellungen, hat eine großartige Sammlung der klassischen Moderne und amerikanischer und deutscher Gegenwartskunst. Aber er hat eben ein Filetstück mitten an der Lichtenthaler Allee in einer Parkaue von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen. Und das ist eigentlich unbezahlbar. Das ist eine große Gabe der Stadt Baden-Baden. Etwas negativer würde ich sehen, die Kunsthalle Weishaupt in Ulm. Da ist mitten in die Stadt zwischen Rathaus und Altstadt ein Museumsriegel gequetscht und man fragt sich, ist das eine städtebauliche Katastrophe? Warum hat man das gemacht? Mitten in der Stadt. Weishaupt hat es selber finanziert. Es fällt nach 66 Jahren, glaube ich, wieder an die Stadt zurück. Aber es ist auch jetzt nicht so eine dolle Sammlung mit überregionaler Strahlkraft. Und die Ausstellungen, die die veranstalten, sind jetzt nicht so optimal. Das negativste Beispiel, wenn ich das noch sagen darf, ist in München, wo ich bis heute nicht weiß, warum man ein eigenes Museum der Sammlung Brandhorst gebaut hat. Wahrscheinlich, weil man den Lepanto-Zyklus von Cy Twombly unbedingt haben wollte. Aber die Sammlung Brandhorst ist eigentlich ganz gut, hat aber viele Entsprechungen in der daneben angesiedelten Pinakothek der Moderne. Also ein Rätsel ein bisschen.
Museen für Sammler, ja, aber nicht immer, meint Christian Gabmann zur Frage, soll man Sammlern Museen bauen? Diese und alle Antworten in unserer Reihe Endlich mal erklärt finden Sie auch online auf deutschlandfunk.de oder in der App DLF Audiothek. Das Thema Kolonialismus hatten wir in dieser Sendung schon und auch die derzeitige Situation in Hongkong hat natürlich damit zu tun. Ohne die 1841 erfolgte Besetzung durch die Briten keine zwei Systeme in einem Land. Gegen ein von Peking beschlossenes neues Sicherheitsgesetz kommt es in Hongkong zu Protesten und auch Hongkongs Kunstszene beobachtet ganz genau, was da vor sich geht. Martin Aldrovandi hat sich für uns in einem Künstlerhaus umgehört.
Die Wände im Hausflur sind voller Aufkleber. Freies Hongkong, Revolution jetzt oder nieder mit der kommunistischen Partei steht auf ihnen. Das schmale Hochhaus im Hongkonger Stadtteil Wan Chai bietet Raum für regierungskritische Stimmen. Eine von ihnen ist Tang Sui-wa, Herausgeberin der Hongkonger Literaturzeitschrift Zifa. Tang nimmt regelmäßig an Demonstrationen teil. Sie wurde dabei auch schon von der Polizei festgenommen. Im Januar wurde sie von einer Tränengaspatrone getroffen. Aufnahmen von Tangs Gesicht, blutüberströmt, gingen durch Hongkongs soziale Medien. Es war etwas unerwartet. Eigentlich dachte ich immer, dass mir schon nichts passieren würde. Nach den beiden Vorfällen hat mein Mut aber noch zugenommen. So gesehen war das ein Fortschritt. Nach der Ankündigung des sogenannten Sicherheitsgesetzes für Hongkong werde sie erst recht nicht aufgeben. Ich fürchte mich zwar ein wenig, aber auch nicht allzu sehr. China hat uns jetzt sein wahres Gesicht gezeigt und gezeigt, was uns erwartet. Nur was sie genau erwartet, ist alles andere als klar. Der Inhalt des geplanten Gesetzes bleibt vage. Details sind nicht bekannt, auch nicht, wie es in der Praxis umgesetzt werden wird. Tang Sui-wa beschäftigt sich in ihren Arbeiten und in ihrer Zeitschrift auch mit Themen, die in China tabu wären, dem Tiananmen-Massaker zum Beispiel. Schon jetzt sei es schwierig, regierungskritische Texte in den großen Verlagen unterzubringen, sagt Tang, weil sich diese nicht mit der Regierung anlegen wollten. Tang warnt ihn auch vor einem schleichenden Prozess. Ich denke, zu Beginn wird die Zensur in Hongkong nicht so harsch sein wie auf dem chinesischen Festland. Doch eines Tages wird es soweit kommen. Auch Angela Su beobachtet die Entwicklungen genau. Die bekannte Hongkonger Performance-Künstlerin fühlt sich von den Ereignissen überwältigt. Kurz vor Beginn der Proteste im vergangenen Jahr hatte sie noch einen Auftrag angenommen, doch fand schließlich kaum Zeit für ihre Arbeit. Für viele Künstler, wie auch für mich, wurde es unmöglich, etwas zu kreieren. Das Erste, was wir Hongkonger seit letztem Jahr jeden Morgen tun, ist in den sozialen Medien nachzuschauen, was los ist. Und wir gehen selbst ständig auf die Straße, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Sie rang sich dennoch durch, ihre Werke zu vollenden. Stickereien aus menschlichem Haar auf gezeichneten Körperteilen. Inspiriert haben mich jene Menschen, die aus Protest ihre Lippen zunähen. Die Werke handeln davon, wie Menschen zum Schweigen gebracht werden. Es geht um all die Schmerzen und Frustrationen. Solche Kunst werde in Zukunft hoffentlich noch möglich sein, meint Su. Jetzt könne niemand sagen, wie stark das Sicherheitsgesetz die Kulturszene wirklich beeinflussen werde.
The worst is everybody will be showing boring exhibition.
Im schlimmsten Fall gibt es nur noch langweilige Ausstellungen zu sehen. Andererseits werden Hongkonger Künstler, die mutig genug sind, ihre Stimme zu erheben, womöglich international erst recht Aufmerksamkeit erhalten. Schließlich lieben viele Leute politische Kunst. Wie sie selbst mit der Zensur umgehen werde, wisse sie noch nicht, sagt Angela Su. Selbstzensur schließt sie aber aus. Direkte Kritik an der Regierung komme in ihren Werken ohnehin nicht vor. Wenn jemand Dinge sagt wie nieder mit der Hongkonger Regierung, ist mir das zu didaktisch. Solche Kunst ist langweilig. Sie wird zur Propaganda, die ihnen sagt, was sie denken sollen. Was nicht heißt, dass sich Angela Su nicht für die Slogans der Demonstrierenden interessiert. Sie sammelt derzeit Parolen aus der Protestbewegung, vom motivierenden «Du schaffst das Hongkong» bis zu Forderungen der Unabhängigkeit und Loslösung von China. Die Slogansammlung soll zu einer Art Nachschlagewerk werden, damit die Demokratiebewegung auch in Hongkongs ungewisser Zukunft nicht vergessen geht.
Und von Hongkong jetzt nach Moskau. Dort wird heute der Geburtstag von Alexander Puschkin gefeiert. Mehr in den Kulturmeldungen mit Katja Lückert.
Ja, und außerdem wird die Buchmesse wieder eröffnet auf dem Roten Platz, trotz Corona. Dabei ist Russland nach den Infektionszahlen das am stärksten betroffene Land Europas, meldet die Deutsche Presseagentur. Es sei wichtig, wieder ins Leben zurückzukehren, teilen die Veranstalter der Buchmesse mit. Es ist eines der ersten Kulturevents in Moskau seit der Einführung der strengen Ausgangssperren im Frühjahr. Der russische Regisseur Ilya Krischanowski hat in Kiew die künstlerische Leitung einer geplanten Shoah-Gedenkstätte übernommen. Die Schlucht Babin Yar in der Nähe von Kiew war im Jahr 1941 der Schauplatz des größten einzelnen Massakers an Juden im Zweiten Weltkrieg. Ilya Krischanowski plant hier ein Holocaust-Gedenkzentrum, dessen Konzept bereits im April an die Öffentlichkeit geriet und seitdem diskutiert wird.
Für mich ist das ein Ort auf der Erde, der damals zur Hölle wurde, ein verfluchter Ort. Und diesen Fluch kann man nur aufheben, indem man die Erinnerung an die Opfer zurückbringt. Das ist möglich, wenn die Besucher diese Menschen fühlen, wenn sie die Geschichte ihrer zerstörten Welt fühlen.
Mehrere Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Projekts sind inzwischen aus diesem Beirat ausgetreten. Kai Struve zum Beispiel ist noch im Beirat. Er lehrt osteuropäische Geschichte an der Universität Witten-Herdecke und äußerte sich im Deutschlandfunk Kultur.
Dieses vorläufige Konzept ist in vieler Hinsicht problematisch aus meiner Sicht. Das ist nicht wirklich adäquat für diesen Ort. Es erweckt so den Eindruck, als wenn es die Besucher irgendwie durch dunkle Räume und labyrinthische Wege führen möchte und sie dann auch mit sozusagen sehr schwierigen ethischen Entscheidungssituationen konfrontieren möchte und sie irgendwie auch mit schwierigen Erfahrungen konfrontieren möchte.
Der Streit um die Gedenkstätte Babin Yar in der Nähe von Kiew. Auch der Prado in Madrid öffnete nach fast dreimonatiger Corona-Zwangspause heute seine Türen mit einer Sonderausstellung, die den sprechenden Titel Reencuentro, also Wiederbegegnung, trägt.
Hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Ein Thema da, der mögliche Abzug amerikanischer Soldaten aus Deutschland. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost. Ihnen noch einen schönen Abend.